Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite an euch. Genau, ich bin Andreas, ich werde mich jetzt nicht weiter vorstellen, ihr könnt mich einfach nachher noch mehr Sachen fragen. Ja, ich möchte heute von diesem Thema hier sprechen, Leben ist mehr als. Als du das hier gelesen hast, wie hast du den Satz beendet? Vielleicht einige von euch haben gesagt, Leben ist mehr als Arbeiten zum Beispiel. Oder Leben ist mehr als, ich weiß es nicht, was du gedacht hast. Aber der Gedanke kam bestimmt schon mal auf in deinem Leben, dass du gesagt hast, da muss irgendwie noch mehr sein. Also Leben muss mehr sein als diese 24 Stunden und was ich darin mache. Und heute feiern wir Geburtstag und Geburtstag ist eigentlich das Fest, wo wir das Leben feiern. Aber was ist eigentlich das Leben? Was macht eigentlich ein lebenswert? Wir werden heute von einer Frau hören. Und diese Frau, sie war auf der Suche nach dem erfüllten Leben. Und es ist eine Geschichte, die Jesus mit einer Frau erlebt hat. Und die können wir lesen. Ich habe hier so ein paar Hefte ausgeteilt. Ein paar liegen auf den Sitzen, ne? Oder vielleicht sitzt ihr darauf. Das Johannesevangelium steht da drauf. Und da gibt es, wenn man das Johannesevangelium aufschlägt, gibt es auf Seite 6 die große Ziffer 4, also das Kapitel 4. Und wir möchten gemeinsam diese Geschichte lesen. Also Johannes 4 und ich starte mit dem Vers 3. Es ist eine Begebenheit, da ist Jesus unterwegs und er trifft eine Frau an einem Brunnen. Und an dieser Frau kann man viel lernen. Johannes 4, Vers 3, also Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speisen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte nun zu ihm, wie bittest du als Jude etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennst und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagte zu ihm, Herr, du hast doch kein Gefäß, womit du schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der dir diesen Brunnen gegeben hat? Und hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortet ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürsten und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete ihm, ich habe einen Mann, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast ganz richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du wahr geredet. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sprach zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht vielleicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sagten Jünger zueinander, hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Soweit die Geschichte. Ein bisschen längerer Text, aber ich werde jetzt nochmal ganz einfach nacherzählen. Aber zunächst möchte ich auf den Hintergrund eingehen. Also als ich die Geschichte gewählt habe, habe ich gedacht, kann ich die überhaupt dranbringen, in meinem Alter über so ein Thema zu reden? Weil, ja, es geht um Beziehung mit Menschen und ganz so alt bin ich ja doch nicht. Und dann habe ich überlegt, wie alt Jesus war und er war knapp über 30. Also so weit habe ich es dahin nicht mehr. Da habe ich gedacht, okay, dann rede ich doch über das Thema. Und schlussendlich ist es ja Jesus, der von diesem Thema redet und nicht ich. Also mal zu dem Hintergrund der Geschichte. Hier eine Frau, eine samariterische Frau und Jesus ein Jude. Die Juden hatten normal keinen Umgang mit den Samaritern. Die Samaritern, das war eine Mischrasse, das waren teilweise Leute, die Juden waren, und aber teilweise auch Leute, die aus dem Heidentum kamen, also aus anderen Völkern. Und die Juden haben sich als etwas Besseres gehalten und die jüdischen Führer, die Rabbis, die haben gelehrt und haben gesagt, diese Leute, die sind unrein. Deswegen essen wir nicht mit ihnen, wir trinken nicht mit ihnen, wir haben also keine Gemeinschaft mit ihnen und sie können auch nicht in unseren Tempel nach Jerusalem gehen. Und sie können auch nicht in der Synagoge, also in den kleineren Städten, können sie auch nicht in die Synagoge gehen und dort anbeten. Also es gab eine große Kluft zwischen diesen beiden Gruppen. Und in Vers 20, da lesen wir, da sagt die Frau nämlich, unsere Väter beteten an diesem Ort an, aber ihr habt hier euren Tempel in Jerusalem. Hier steht das Wort beteten, also in der Vergangenheit. Denn früher, bevor Jesus geboren wurde, beteten diese Leute in einem anderen Tempel an. Aber dieser Tempel wurde von Juden zerstört. Und nach diesem Vorfall, also das war bevor Jesus gelebt hat, gab es immer wieder Vergeltungsschläge. Die Samariter haben sich gerecht und eines Tages haben die Samariter Knochen verbrannt und haben die Asche dieser Knochen in den Tempel in Jerusalem gestreut. Und somit haben sie den Tempel der Juden entweiht. Also das ist die Situation, in der wir uns befinden. Aber dieser Jesus, dieser Jude, der geht durch Samaria und er spricht mit einer Frau. Die Frau, ich mache ein kleines Bild, dann kann man sich das besser vorstellen. Die Frau, ich hoffe, man sieht es. Die Frau ist in der Mittagshitze am Brunnen. Normalerweise geht man schöpfen vielleicht am Morgen oder am Abend, aber in der Mittagshitze geht keiner zum Brunnen. Das ist eine unübliche Zeit. Aber nicht nur der Brunnen ist die Zeit ist unüblich, sondern die Frau war auch unüblich. Diese Samariterin, sie hatte eine Hollywood-Vergangenheit. Damals war es total untypisch, dass eine Frau 5 Männer schon hatte und jetzt schon den 6. Mann. Und diese Frau geht zur Mittagszeit an den Brunnen, um die Öffentlichkeit zu meiden. Sie will der Konfrontation ausweichen. Und dort am Brunnen, da entdeckt sie einen Fremden, einen Juden, auch ungewöhnlich. Und dieser Jude hat blaue Quasten, das hatten die Juden damals, an seinem Rock. Und auch seine Mundart hat ihn wahrscheinlich verraten, dass er aus Galiläa kommt. Das hat ihm preisgegeben. Die Frau weiß, was sie von einem Juden erwarten muss. Normalerweise haben Juden keinen Kontakt mit Samaritern. Sie meiden sie. Aber der Fremde möchte mit ihr reden. Mit einer Frau. Was will er denn? Eine Jude mit einer Samariterin möchte sprechen. Und dieser Jude bittet sogar noch um eine Tasse. So einen habe ich noch nie erlebt, denkt sich wahrscheinlich die Samariterin. Was ist das für einer? Faszinierender Jude. Was will er jetzt andeuten? Wenn ich die Gabe Gottes kennen würde. Seit wann gibt Gott Gaben? Ich meine, Religion ist ein gutes Geschäft. Die Schäfer haben immer verstanden, ihre Schafe zu scheren. Aber Gott gibt doch keine Gaben, oder? Wenn ich wüsste, wer mit mir spricht. Ich denke, all diese Gedanken gehen irgendwie in den Kopf dieser Frau vor sich. Wer will er überhaupt sein? Was will dieser Jude eigentlich? Wer ist er eigentlich? Aber wenn ich wüsste von dieser Gabe Gottes, wenn ich wüsste, wer mein Gesprächspartner ist, vielleicht hätte ich ihm gebeten und er hätte mir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser? Er hat nicht mal ein Schöpfgefäß dabei. Aber ich merke schon, er möchte mir was geben. Nett. Was will er eigentlich? Wenn Männer mir gegenüber großzügig werden, wenn sie mit mir sprechen wollen, wenn sie plötzlich gesprächig werden, wollen sie immer was von mir haben. So war es bisher. Bei manchen Männern bin ich drauf reingefallen. Durstig nach Liebe gab ich ihnen, was sie wollten. Und es war so billig. Und ich wurde wiederum durstig. Sie, wo kriegen Sie das Wasser? Sie haben nicht einmal einen Eimer, nicht einmal ein Seil dabei. Übrigens, das ist Jakobsbrunnen. Du bist doch nicht größer als unser Patriarch Jakob, der diesen Brunnen gebaut hat. Was meinen Sie? Ja, was meint der nette Jude eigentlich? Nie wieder durstig werden, klingt schon interessant. Durst stillen durch einen einzigen Schluck. Wie geht sowas? Wie kann ein Schluck Wasser eine Quelle des Wassers in mir werden, die meinen Durst stillen kann jetzt und diese Quelle quillt auch noch bis in die Ewigkeit? Faszinierend. Ich verstehe es aber nicht ganz. Was will der Mann mir sagen? Mein Herr, geben Sie mir dieses Wasser, dass ich nicht mehr zur Tageshitze hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ich soll meinen Mann rufen? Was geht ihm das an? Mein Herr, ich bin nicht verheiratet. Wie, um Himmels Willen? Ich muss mal kurz das entsetzte Gesicht zeigen. Um Himmels Willen? Weiß er von mir persönlich? Wie weiß er von 5 Männern? Wie weiß er von meiner Vergangenheit? Über meine sündhaftigen Beziehungen? Oh Gott! Aber es ist wahr. Ich suchte nach Befriedigung, ich trank mit vollen Zügen. Und oh Gott, du weißt, wie durstig ich bin. Ich war bloß ein Teenager damals, da war der Hannes. Und danach, mein Herr, Sie scheinen vielleicht über mich viel zu wissen. Sind Sie etwa ein Prophet? Ihr Samariter, wir beten auf diesem Berg Gerasim. Ihr Juden, ihr habt einen anderen Berg, einen anderen Tempel, einen anderen Glauben. Ihr betet in Jerusalem an. Wir sind kathogelisch und ihr seid evangelisch. Aber was will er damit sagen, dass Samariter keine echte Beziehung zu Gott haben? Dass Heil aus den Juden kommt? Ist er wirklich ein Rassist? Oder ist es wahr? Ist es wirklich, dass Gott Geist ist und dass man ihm nur in Wahrhaftigkeit begegnen kann? Dass man, wenn man Gott nahen möchte, dass man ihn gemäß der Wahrheit nahen muss? Muss man wirklich nach der Bibel, nach der Heiligen Schrift sich Gott nahen? Ist die Wahrheit so wichtig? Ist Gott treu? Ist Gott wirklich so wahrhaftig? Mein Herr, ich weiß, dass der Christus eines Tages kommt und wenn er kommt, wird er uns alles über Gott offenbaren, all die Dinge erklären. Nein, aber es kann nicht sein. Er ist der Christus? Der Christus, der kommen soll? Das kann nicht sein. Aber doch, er kennt mich. Er kennt mich ganz und gar. Er hat mich durchschaut, wie durch eine frisch geputzte Fensterscheibe. Er durchschaut meine Religion. Er durchschaut meine Argumente. Oh Gott, und er will mich trotzdem. Ich meine, Gott, du willst mich trotzdem? und du möchtest mir Leben geben. Ewiges Leben. Lebendiges Wasser geben. Eine Gabe. Oh Gott, ich verdiene dieses Geschenk nicht. Ich habe keine guten Taten vorzuweisen, ich keine guten Werke. Du hast mich durchschaut. Aber du willst mich haben? Ich muss dir jetzt jemandem erzählen. Ich muss es allen erzählen. Und hier sehen wir dann das Bild. Losgelaufen. Oh, Männer von Zücher, ja. Ihr kennt mich alle. Ihr wisst, wer ich wirklich bin. Kommt und lernt einen Menschen kennen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ich weiß, einigen von euch wird das wahrscheinlich jetzt nicht so erfreuen. Aber kommt, kommt und lernt ihn kennen. Kommt, könnte er nicht etwa der Christus sein? Das ist eine Frage an uns, an euch. Könnt ihr ein bisschen diesen Schock spüren, den diese Frau erlebt hat, als sie ihn mit diesem fremden Mann getroffen hat? Ich denke, sie war noch Gott noch nie so nahe in ihrem ganzen Leben als an diesem Tag. Als sie Gott so nahe war, der erkannte sie, wer sie wirklich war, wie es um sie stand. Jesus sagt in Vers 17 zu der Frau: Geh hin und rufe deinen Mann. Dort hat sie einen Schock bekommen. Aber es war lebensnotwendig, dass sie erfährt, dass sie Befriedigung am falschen Brunnen sucht. Das ist wirklich notwendig für uns alle. Nur in einer Beziehung mit unserem Schöpfer können wir echte und dauerhafte Befriedigung finden. Lesen wir Vers 17. Da steht: Die Frau antwortete ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast ganz richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Jesus spricht hier über diese Ehebeziehung und sagt eigentlich, also Jesus, der Sohn Gottes, sagt hier, macht ganz deutlich: Eigentlich ist das keine Ehe, was du gerade hast. Es ist nicht dein Mann, egal wie du darüber denkst. Es ist nicht dein Mann. Genauso wenig, wie das keine wirkliche Ehebeziehung war, genauso wenig war ihre Beziehung auch zu Gott keine echte Beziehung. Ihre Beziehung auf Gott hat sich nur basiert auf Religion, auf Tradition. Man hat die, ähnlich wie heute, man hebt die Tradition nach oben, man macht die Feste, aber eigentlich in Bezug auf Gott wissen wir doch recht wenig und sind auch nicht damit beschäftigt. Wir beschäftigen uns nicht mit der Bibel. Die Traditionen, die verwaschen die Bibel. Aber dann erfährt sie von Jesus. Jesus sagt zu ihr, aufgrund dieser Sache sagt Jesus ihr: Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, die müssen ihn in Wahrheit erkennen. Nicht in religiösen Versteckspielen, nicht in irgendwelchen Riten, sondern sie müssen Gott wahrhaftig kennenlernen. Aber um Gott wahrhaftig kennenzulernen, zeigt Jesus hier erstmal das Problem der Frau auf und sagt: Hier, schau mal, hier, du hast 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und die Erkenntnis, dass Gott diese Frau durch und durch kennt, das durchdringt sie. Ihr Leben war wirklich sündhaft und Gott weiß es. Es hat keinen Sinn, sich vor dem Schöpfer zu verstecken. Und doch hat Gott Durst nach einer Beziehung mit dieser Frau. Er will eine echte Beziehung mit ihr haben. Vers 24 lesen wir: Der Vater sucht Anbeter. Gott, der Vater, sucht Menschen, die ihn kennenlernen, die ihn in Verbindung mit ihm sind, die ihn sogar anbeten. Was sagt das über Gott aus? In der damaligen Gesellschaft war diese Frau eigentlich abgeschrieben. Aber Gott sah sie und Gott sah, dass diese Frau durstig war. Aber nicht nur die Frau war durstig, sondern Gott war durstig nach einer Beziehung mit ihr. Gott sucht wahre Anbeter. Und nicht nur Gott war durstig, nicht nur die Frau, sondern auch Jesus hatte Hunger. Es ist interessant, was wir über den Schöpfer lernen. Jesus Christus, Glaubensbekenntnisse sagen, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dieser Jesus hatte Hunger. Er war erschöpft und er setzte sich an den Brunnen. Durstig war er und hungrig. Und dann schickt er seine zwölf Jünger zum Aldi, um Leberkässemmel zu kaufen. Und die 12 erwachsenen Männer gehen dahin zum Lebensmittelgeschäft und kaufen sich das. Warum tut Jesus das? Warum schickt Jesus diese 12 Jünger weg? Zwei Gründe. Erstens, er wollte mit dieser Frau allein reden. Und zweitens, weil er hungrig war. Aber es war ein anderer Hunger als den, den die Jünger kannten. Nämlich die Jünger kommen wieder zurück mit ihren Big Macs, also sind sie doch eher zum McDonald's eingekehrt. Und sie wundern sich, dass Jesus nicht hungrig ist. Sie fragen, hat jemand ihm zu essen gegeben? Jesus sagt, hungrig, wie könnte ich essen? Also nach dieser ganzen Begebenheit mit dieser Frau sagt Jesus, mein Hunger ist eigentlich schon gestillt. Ich musste hierher kommen, ich musste nach Samaria hindurch. Leute, und ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden, wie könnte ich jetzt essen? Überwältigt von der tiefen Befriedigung, die er dabei empfand, als er diese Frau gefunden hat, da verging ihm sein natürlicher Hunger. Also halten wir fest, der Mensch oder diese Frau hier, sie hat irgendwie diesen Lebenshunger. Und Gott hat Hunger, ist durstig nach einer Beziehung mit uns. Auch diese Frau ist durstig nach einer Beziehung mit dem Schöpfer. Aber Jesus selbst sagt, wenn Menschen in Kontakt mit Gott kommen, dann ist es Sättigung. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du über Gott nachdenkst und wenn du über Glauben nachdenkst und wenn du darüber nachdenkst, Beziehung mit Gott, an Gott glauben, ob dir da der Gedanke kommt, das ist Lebenserfüllung, das ist Lebenssättigung. Die meisten Menschen, die ich so kenne, die würden das nicht bestätigen, sondern würden sagen, das klingt sehr langweilig, ich habe irgendwie Besseres zu tun, irgendwie fade, eine Beziehung mit Gott zu haben. Aber ich habe Menschen kennengelernt, ich bin hier in dieser Gemeinde aufgewachsen, sie haben, wenn ich sie beobachtet habe, wenn ich gesehen habe, wenn sie über Gott geredet haben, wenn ich gesehen habe, wie sie Gott Loblieder gesungen haben, dann habe ich gemerkt, jetzt, nach all dem Stress am Alltag, jetzt kommen sie zur Ruhe und jetzt tun sie das eigentlich, was ihnen am liebsten ist. Mit Gott Gemeinschaft haben. Das habe ich erfahren. Und Jesus beurteilt das auch so. Er sagt, jetzt ist mein Hunger gestillt. Ja, für die Frau gibt es noch einen weiteren Schock. Sie erfährt, dass das ewige Leben, eine Beziehung aus Gott, eine Gabe ist. Also in Vers 10 lesen wir das. Da steht, Jesus antwortet ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennst und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also diese Frau, die hätte nicht mehr machen müssen, als nur zu bitten, ne? Gib mir dieses lebendige Wasser, dieses Wasser, das bis in Ewigkeit anhält. Dann hätte die Frau diese Bitte geäußert, Gott hätte sie erfüllt, diese Bitte. Das war für die Frau was sehr Neues. Jesus hätte auch zu dieser Frau sagen können, Lady, Sie haben so eine schlechte Vergangenheit, jetzt besuchen Sie mal die Synagoge regelmäßig, fasten Sie, tun Sie gute Werke und vielleicht haben Sie dann eine Chance. Aber Jesus sagt, ich möchte was geben. Das griechische Wort, was hier steht, es gibt verschiedene griechische Wörter für das Geben, das bedeutet hier so viel wie ein Geben ohne Bedingung. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe. Gott will mich beschenken. Sie kann das Heil nicht verdienen. Sie kann dem fremden Mann nur um das Wasser bitten. Und Gott vertrauen, dass er das Wasser gibt. Die Geschichte macht irgendwie deutlich, diese Frau, die kommt mit leeren Händen, ne? Und das Einzige, was sie tun kann, ist, ihre leeren Hände auszustrecken im Glauben und darauf vertrauen, dass Gott ihr echtes Leben schenken kann. Was ist eigentlich ewiges Leben? Da gibt es verschiedene Vorstellungen darüber, was ewiges Leben ist. Heute die vielleicht weit verbreiteteste Vorstellung ist da, man stellt sich den Himmel so vor mit Wolken und darauf sitzen irgendwelche Engel und die spielen Harfe. Die ganze Ewigkeit haben Lieder mit hunderten von Strophen, weil sie haben ja viel Zeit. Oder ich weiß nicht, welche Vorstellung du über Gott hast, irgendwie ein schönes Gefühl oder ja, vielleicht macht irgendwie die Augen zu, guckt irgendwie in den Himmel und dann ein strahlendes Licht und das ist vielleicht ewiges Leben. Aber was lesen wir hier in Vers 13 und 14, wie das ewige Leben erklärt wird? Da steht, Jesus antwortet ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Jesus beschreibt das ewige Leben mit Wasser. Für uns vielleicht nicht so verständlich, weil wir hier keine so große Wassernot haben, aber in Israel gibt es immer Wassermangel. Und Jesus sagt, ewiges Leben ist wie Wasser. Ewiges Leben bedeutet die tiefste Befriedigung all unserer Sehnsüchte. Wir denken heute oft, wenn wir gute Beziehungen haben zu Menschen, ne, dann sind wir glücklich. Also ich habe dieses Jahr eine Umfrage mit Leuten gemacht und habe sie gefragt, echtes Leben, was bedeutet das für dich? Ist es zum Beispiel irgendwie Erfolg haben in deinem Leben oder ist es irgendwas anderes, wo du jetzt gar nicht definieren kannst? Oder ist es eine Beziehung haben? Und die Leute haben gesagt, für uns ist echtes Leben Familie und gute Beziehungen. Ich denke, sie liegen gar nicht so verkehrt, denn materielle Sachen können uns nicht so befriedigen wie Beziehungen, gute Beziehungen. Aber ich möchte behaupten, gute Beziehungen sind nur ein kleiner Ansatz, also nur eine Art Vorgeschmack im Vergleich zu einer Beziehung mit Jesus. Beziehung mit Geschöpfen ist nur ein Ansatz im Vergleich zu einer Beziehung mit dem Schöpfer, der uns gemacht hat, der in uns das hineingelegt hat, den Zweck, dass wir mit ihm Beziehung haben. Blaise Pascal, ein bekannter Physiker, sagte einmal, in jedem Menschen ist ein Hohlraum, den nur Gott ausfüllen kann. Wir Menschen sind mehr als ein Mund verbunden mit einem Bauch. Wir sind mehr als irgendein Hirnkastel und Sexorgane. Wir sind mehr als ein Bündel von Trieben, die Befriedigung brauchen. Gott hat uns geschaffen für Beziehungen. Untereinander, aber in erster Linie für Gott. Deswegen können wir auch sprechen. Ja? Wir können mit Gott sprechen. Kommunizieren. Gott hat uns so geschaffen, dass wir schlussendlich nur Befriedigung finden, wenn wir ein Du-Verhältnis zu Gott haben. Nur dann können wir dauerhafte Befriedigung finden. Jesus hat einmal an anderer Stelle gesagt, auch im Johannesevangelium, Kapitel 17, sagt er einmal, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den er gesandt hat, Jesus Christus kennenlernen. Also darin besteht das ewige Leben, dass sie Jesus Christus und den alleinigen Gott kennenlernen. Kennst du, wenn du Jesus Christus kennenlernst und den Vater, dann hast du das ewige Leben. Dann hast du dieses Leben, was tiefe Befriedigung schenkt. Aber viele haben noch nicht das ewige Leben und sie haben Jesus Christus noch nicht kennengelernt. Was hindert uns daran? Ich möchte ein Beispiel geben. Vielleicht hast du vor, mich heute zum Essen einzuladen, das finde ich eine gute Idee. Und stell dir vor, ich komme zu dir zum Essen und du stellst mir ein paar Fragen, du kennst mich vielleicht nicht so gut und sagst, wie alt bist du? Und ich kaue gerade noch an der Kartoffel und so, bin damit so beschäftigt und denke mir irgendwie, ja, die Soße ist auch ganz gut, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Soße. Und er stellt mir die Frage, wie alt bist du? Und ich sage, ja, könnte ich noch ein bisschen Soße haben? Ja, er reicht mir die Soße und schon kommt die nächste Frage, wo arbeitest du? Und ich bin immer noch ziemlich beschäftigt mit meinem Essen und was zum Trinken wäre jetzt auch nicht schlecht, ich habe wirklich Durst. Und diese Bitte äußere ich an ihn. Und der Abend vergeht und vergeht und der mich eingeladen hat, der möchte mich irgendwie kennenlernen, aber ich bin so beschäftigt mit dem guten Essen. Ich würde sagen, so ähnlich ist es auch mit uns und Gott. Gott, er bereitet ein Bankett vor uns aus. Wir sehen die ganze Schöpfung, wir sehen die Sterne, wir schätzen gute Beziehungen. Wir sind dankbar für Freunde, die wir haben. Aber wir sind so beschäftigt mit den guten Gaben Gottes, dass wir den Geber dahinter ganz aus den Augen verlieren. Also selten haben wir wirklich Zeit, uns über Gott Gedanken zu machen und zu fragen, wer bist du eigentlich und vor allem, wie bist du und wie denkst du über mein Leben? Wir haben auch nicht wirklich Interesse, uns damit auseinanderzusetzen, was vielleicht die Bibel darüber sagt. Meistens vielleicht gar nicht mal, weil wir so skeptisch ihr gegenüber sind, sondern einfach, weil wir immer anderes zu tun haben. Aber Gott möchte uns verständlich machen, dass Lebensdurst nur bei ihm gestillt werden kann. Dafür ist die Geschichte da, um das irgendwie zu illustrieren. Also ich möchte euch heute nicht nur einen Schock versetzen wie diese Frau, aber ich möchte doch die Frage stellen, vielleicht hast du bisher immer am falschen Brunnen gesucht. Und beachte, Jesus war hier bereit, dieser Frau zu vergeben, ihr ewiges Leben zu schenken, ohne dass sie irgendwas Großartiges leisten hätte können. Und Gott erkennt uns durch und durch. Er weiß alles über uns. Und doch will er uns haben. Er durchschaut uns. Und er durchschaut vielleicht auch unser religiöses Versteck. Und trotzdem will er uns haben. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, weil er dürstig war nach Beziehung mit dir. Hast du darüber schon mal gestaunt? Ich frage mich oft, was macht uns Menschen heute eigentlich so wertvoll? Wenn man den ganzen Tag über irgendwas leisten muss und es von klein auf so angeht, dass man in der Schule Leistung bringen muss und es wird immer mehr so, dass die Kinder immer noch früher Noten bekommen und was gibt uns eigentlich unseren Wert? Ist es das, was wir leisten können? Und ich denke, der Wert zeigt sich in dem Preis, der für uns bezahlt wird. Also der Preis bestimmt den Wert einer Sache. Wie hoch ist eigentlich unser Preis? Petrus, der Apostel, schreibt in einem Brief und sagt, unser Preis, das ist nicht Silber und Gold, sondern es ist das kostbare Blut Jesu Christi, das Gott für uns gegeben hat. So teuer sind wir Gott, dass er uns erkauft hat mit dem Tod seines Sohnes. Ja, vielleicht verbirgst du die Schattenseiten deines Lebens, aber Gott, er will dich. Und ich möchte dich fragen, kennst du Gott wirklich? Jesus Christus hat einmal gesagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Hast du dieses ewige Leben? Kennst du Gott persönlich? Amen.